Körper ruft. Volk ans Gewehr, der Führer ruft.
Freiburg am Kriegsende 1944-45.
Zylinder, marsch, 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 ihr dürft die Fühlung nicht verlieren.
Folge 10, die Freiburger Universität im Nationalsozialismus. Der Universitätsbetrieb in Freiburg war vom 21. Januar bis März 1945 auf Anordnung von Gauleiter Robert Wagner völlig eingestellt worden. Durch den Bombenangriff der Alliierten auf Freiburg im November 1944 waren die Einrichtungen der Universität stark beschädigt. Der Unibetrieb wurde ausgelagert und als eingeschränkter Lehrbetrieb in Professorenwohnungen weitergeführt. Einschränkungen verschiedener Art hatte es allerdings auch schon vor der Zerstörung der Universitätsgebäude gegeben. So wurden der Freiburger Universität, die Mitte 1944 durchaus steigende Studentenzahlen zu verzeichnen hatte, Tagungen und Kongresse als kriegsunwichtige Angelegenheiten untersagt.
Am Beispiel der Freiburger Universität manifestiert sich mit überregionaler Ausstrahlung die Verführbarkeit des Geistes durch das nationalsozialistische Gedankengut. Wie weit rechts ein großer Teil des Lehrkörpers und der Studentenschaft bereits in der Weimarer Republik stand, wurde im Juni 1923 deutlich, als der Freikorpskämpfer und Märtyrer der völkisch-nationalen Bewegung Albert Leo Schlageter nach seiner Hinrichtung durch die französische Armee von Düsseldorf in den Schwarzwald überführt wurde. Rektor und Senat in vollem Ornat, alle studentischen Korporationen in vollem Chargengewichs und hunderte von Studenten feierten die Ankunft von Schlageters Sarg am Hauptbahnhof mit einer von chauvinistischem Hass gegen Frankreich getragenen Kundgebung. Im Hintergrund der Schlageter Nationalmarsch. Zehn Jahre später erhoben die Nazis den Todestag ihres Parteimitglieds in den Rang eines nationalen Feiertages. Und der neue Rektor der Freiburger Universität feierte am 26. Mai 1933 den deutschen Helden aus dem Schwarzwälder Urgestein mit der vorbildlichen Härte des Willens. Der neue Rektor hieß Martin Heidegger. Bereits im April 1933 wurde dem damaligen Rektor Wilhelm von Möllendorf, der als aufrechter Demokrat galt, angetragen, sein Amt niederzulegen bzw. der Neuordnung der Universität nicht im Wege zu stehen. Unterstützt wurde das durch heftige Angriffe gegen den Mediziner Möllendorf im Alemannen, dem Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens. Das Klima an der Hochschule bestimmten längst die völkisch-national ausgerichteten Korporationen gemeinsam mit dem Nationalsozialistischen Studentenbund. Zusammen warteten sie auf den Tag, an dem die Universität von der jüdischen Wissenschaft befreit würde, um sie in eine straff geführte Wehrertüchtigungsinstitution umformen zu können. Völlig klar forderte die deutsche Studentenschaft mit ihren 12 Sätzen vom April 1933 die Ausmerzung des undeutschen Geistes und die Ausschaltung der Juden aus dem geistigen Leben der Nation. Öffentliche Verbrennungen von Literatur jüdischer und undeutscher Autoren folgten. In Freiburg geschah dies im Innenhof der Universität im Peterhof.
Über dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner, des Betrauers.
Rektor Wilhelm von Möllendorf trat noch im April 1933 zurück. Sein Nachfolger wurde der Philosoph Martin Heidegger. In seiner berüchtigten Freiburger Antrittsrede Ende Mai 1933 präsentierte sich Martin Heidegger mit den Worten des Nationalökonomen Walter Eucken als geistiger Führer der neuen Bewegung. Er nannte die Studentenschaft zur Gefolgschaft und rief die bluthaften Kräfte als einzige Bewahrer deutscher Kultur. Heidegger plante, die Freiburger Universität zu einer nationalsozialistischen Modelluniversität auszubauen.
Dreifachheit von Wissen, Wehr und Arbeitsdienst.
Dieser Versuch scheiterte. Heidegger legte sein Rektorat 1934 nieder. Wie er bekannte sich ein Teil der Professorenschaft und die deutsche Studentenschaft zum neuen deutschen Führerstaat. Kritisches Denken wurde der blinden Ergebenheit geopfert.
Deutsches Volk! Besinne dich auf dich selbst, auf deine Vergangenheit, auf die Leistung deiner Väter, ja, auf die Leistung deiner eigenen Generation. Vergiss 14 Jahre Verfall und hebe dich empor zu 2000 Jahren deutscher Geschichte.
Konkrete Maßnahmen zur Arisierung folgten. Ein Gesetz gegen die Überfüllung deutscher Schulen und Hochschulen 1933 schränkte den Anteil neu eingeschriebener jüdischer Studenten und Studentinnen auf 1,5% ein. Die Entlassung aller jüdischer Dozenten bestimmte ein Erlass des badischen Kultusministeriums im April 1933, also vor einer Regelung auf Reichsebene. Endgültig untersagt wurde den Juden das Studium im Jahre 1939, doch schon seit April 1933 häuften sich Angriffe auf jüdische wie auch auf sozialistische Studenten. Wie die Freiburger Stadtgeschichte schreibt, warnte das badische Innenministerium die NS-Studenten allerdings davor, andere Studenten nur wegen ihres jüdischen Aussehens anzugreifen. Aus Versehen könnten so auch kulturpolitisch erwünschte Studenten aus dem Ausland verprügelt werden. Auch im Bereich des Sports zeigte sich recht schnell, worauf die Nationalsozialisten abzielten. Für alle Studierenden wurde zum Wintersemester 1934-35 der Pflichtsport eingeführt. Bereits 1933 fand ein paramilitärisches Ausbildungslager für Gelände- und Wehrsport in Löffingen statt.
Am 28. Juni 1933 beging der akademische Nachwuchs den jährlichen Sportdies unter dem Motto Der neue deutsche Student, bei dem neben leichtathletischen Wettkämpfen auch wehrsportliche Übungen praktiziert wurden. Der treibende Ungeist damals hieß Heinrich Buchgeister, bereits seit 1920 Vollzeitsportlehrer an der Hochschule. Sportprofessor Bach meinte vergangenes Jahr in der Badischen Zeitung über ihn: Buchgeister war Militär und Nationalist. Er war dem turnerischen, preußischen, völkischen Denken verhaftet. Warum nur in drei Teufelsnamen beehrt dann das Sportinstitut an Freiburgs Uni diesen Heinrich Buchgeister posthum? Seit 1978 wird unter seinem Namen alljährlich ein Sportpreis verliehen. Für welche Leistungen kann man einen Heinrich Buchgeister Preis denn verleihen? Was tut man hier mit den Preisträgern an?
Mit der jungen Hakenkreuzfahne zusammen aufgezogen werden auf den öffentlichen Gebäuden, so ist uns das von tiefer innerer Bedeutung.
Mit Beginn des Krieges wurde die Universität vorübergehend geschlossen, doch bereits im Januar 1940 wieder geöffnet. Die Hälfte der rund 1200 eingeschriebenen Studenten konnten ihr Studium wegen der Einberufung nicht wieder aufnehmen. Später steigende Studentenzahlen, wie zum Beispiel im Sommersemester 1944, als 6000 Studierende verzeichnet wurden, sind auf einen hohen Frauenanteil zurückzuführen. Insbesondere gegen die Studentinnen richtete sich auch großer Unmut. Ihnen wurde vorgeworfen, sich vor dem Arbeitsdienst zu drücken. Tatsächlich hatte es 1933 Bestrebungen gegeben, die Schließung aller Universitäten zugunsten eines Arbeitsdienstes zum Gemeinwohl durchzusetzen. 1944 wies der damalige Rektor Wilhelm Süß alle Vorwürfe zurück und betonte, dass das Frauenstudium grundsätzlich aus zwingenden staatspolitischen Gründen gefördert werden müsse, solange Männer nicht in genügender Zahl zur Verfügung ständen.
Im Verlauf des Krieges hatten sich die Studienbedingungen immer mehr verschlechtert. Zunehmende Einschränkungen sowie die Bombardierung, der auch Unigebäude zum Opfer fielen, setzten dem Universitätsbetrieb in Freiburg 1945 vorübergehend ein Ende. Gab es auch Widerstand an der Freiburger Universität? Über den umstrittenen sogenannten Freiburger Kreis sowie eine Verbindung zur studentischen Widerstandsgruppe in München, der Weißen Rose, berichten wir in 14 Tagen.